Fotopodcast 139. Ich habe einen Gast, den ich ebenfalls auf der Fotokina 2014 kennengelernt habe, und zwar den Marc Ludwig. Hallo Marc.
Hallo Stefan, wie geht's?
Ja, sehr gut. Und ich hoffe dir auch. Bisschen ungewohnt. So früh habe ich, glaube ich, noch nie gepodcastet. Wir haben Montagmorgen und sind hoffentlich beide ausgeschlafen,
Hoffe
sodass
ich
wir das
auch auf jeden
Thema.
Fall, aber du bist besser angezogen als ich. Wenn ich das gewusst hätte, im Anzug,
Ach
ja,
du
meine
liebes
Güte.
bisschen. Ja, ich muss gleich natürlich noch zu meinem regulären Job gehen. Ich habe ja nicht das Vergnügen, dass ich als Fotograf mein Dasein fristen darf. Und da muss man ein bisschen hier in diesem Outfit sich aufhalten. Aber das macht nichts. Im Moment haben wir so oder so null Zuschauer, sieht keiner, aber das wird sich wahrscheinlich gleich noch ändern.
Hier sind übrigens meine Katzen, die will immer mal Hallo sagen. Weg da.
Solange die nicht irgendwie auf den Exit-Button drückt, falls es so einen überhaupt gibt, ist ja alles in Ordnung. Wo steht die Fotografie? Das war so eine Sache, die wir irgendwie, ich sag mal, in einem 5-Minuten-Gespräch auf der Fotokina andiskutiert hatten. Und haben überlegt, dass wir das eventuell mal in einem, ja, wie auch immer gearteten Podcast verarbeiten können. Und ich bin total gespannt auf das Thema. Wir haben uns da ja schon im Vorfeld mal kurz drüber unterhalten. Und vielleicht sagst du mir einfach mal, stellst du dich einfach noch mal vor, was machst du, wer bist du, wo kann man dich vielleicht schon mal gesehen haben?
Ja, ich mache fototv.de seit mittlerweile 8 Jahren, das heißt eigentlich sogar ein bisschen mehr, nur online seit 8 Jahren. Und auf der Fotokina hast du mich zum Beispiel gesehen, wo wir Fotokina produziert haben. Fototv ist eine große Website mit mittlerweile über 2000 Videos über Fotografie. Naja, und die Fotokina ist natürlich ein guter Anlass, sich Gedanken darüber zu machen, wo geht's denn mit der Fotografie? Und du hast es ja gesehen, eigentlich war die Fotokina ein kleines bisschen eine Enttäuschung so insgesamt. Also sie war im Vorfeld waren die Leute schon so enttäuscht, dass wenn sie da, als sie dann vor Ort waren, waren sie wieder relativ positiv überrascht, wenn man es so zusammenfassen möchte. Es waren einfach keine großen Ankündigungen da. Und dann war nachher das Gefühl zwar ganz gut. Aber ich mache mir halt seit ja, etwa 1,5, 2 Jahren viel Gedanken darum, wo stehen wir mit der Fotografie, und wie geht's weiter? Du kennst sicherlich die Zahlen, dass es bis zu 40% Umsatzeinbrüche bei den Kameras gibt. Sehr stark getrieben, zwar aus dem Kompaktbereich, aber so ganz frei machen kann sich davon niemand mehr. Und das wirft natürlich Fragen auf, ne? Wie geht's weiter mit der Fotografie? Denn wir hängen ja auch immer ein bisschen an der Technik dran.
Mit diesen Umsatzeinbußen ist das aber jetzt in allererster Linie bezogen auf die Kamerahersteller, ne? Das ist ja
Ja, klar, aber weißt du,
irgendwo.
Kamerahersteller hängt ja alles andere dran. Also, wenn keine Kameras gekauft werden, werden auch keine Kamerataschen gekauft, werden auch keine sonstigen Zubehöre gekauft. Natürlich gibt es im Bestand mittlerweile einiges, aber trotzdem sind natürlich Neuverkäufe immer der Anlass dafür, dass alles Mögliche mitgekauft wird. Und ich glaube, das macht der Kameraindustrie schon etwas oder der gesamten Industrie schon etwas zu schaffen.
Okay, wenn praktisch die Industrie da so einen Peak erreicht hat, dann müsste das ja eigentlich bedeuten, dass alle Leute, die fotografieren wollen, auch eine Kamera haben und sich nicht mehr dadurch rausreden können, dass sie sagen, ich brauche noch eine tollere Kamera und noch eine tollere Kamera. Das scheint ja offensichtlich irgendwie erreicht zu sein, dass jeder die Kamera hat, mit der er am besten fotografieren kann und am tollsten. Wie kann man denn da einfach dann weitermachen? Was sind die Ansätze?
Ja, also im Prinzip hast du recht. Es ist eine traumhafte Ausgangslage, dass Equipment mittlerweile überall vorhanden ist. Aber wenn man mal ein kleines bisschen tiefer reingeht, dann gibt es natürlich auch ein paar Sachen, die wieder das Ganze in einem etwas schwierigeren Licht zeigen. Zum Beispiel, wo sind denn die 40% geblieben? Die 40%, wie gesagt, im Kompaktkamerabereich sind sehr stark abgewandert in die Handys. Die Leute fotografieren, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne Freunde oder Leute, die ich über Fototv kenne, die sagen, ach du, ich mache nicht mehr so viel, ich lasse meine DSLR gerne mal im Schrank, ich habe immer mein Handy dabei und zurzeit fotografiere ich vor allem für Instagram und mit dem Handy. Und Das ist natürlich auch Fotografieren. Das ist auch, da können wir gleich mal drüber uns unterhalten, gar nicht mal per se unbedingt negativ. Aber wenn man da auch sich das nochmal anguckt, ist natürlich ein ganz anderer Umgang mit der Fotografie. Und die Gefahr liegt halt immer nahe, dass das so ein ja, etwas sorgloser Umgang mit der Fotografie ist oder ein etwas, der Amerikaner würde sagen, sloppy, so ein bisschen dreckiger Umgang mit der Fotografie, der vielleicht nicht immer nur positiv zu sehen ist. Meine Beobachtung, ich hänge das noch eben hinten dran, über die letzten Jahre ist, wenn du mal überlegst, Technik und Fotografie hängen ja doch sehr, sehr eng miteinander zusammen. Man kann immer sagen, ja, ist halt nur Technik. Aber wenn man mal so über die letzten 10 Jahre guckt, kamen große Impulse in der Fotografie eben aus der Technik. Ich denke mal an so Themen wie HDR, Kugelpanoramen, die ganze Photoshop-Welt und ihre Möglichkeiten, entfesselt Blitzen. Es kam eigentlich, ich habe das so beobachtet, weil ich es natürlich für Foto TV auch immer machen muss, ungefähr alle 2 Jahre kam so ein neues Blockbuster-Thema. Und das hat die jeweilige Fotografie schon stark beeinflusst. Alle Leute wollten das machen. Und es hat natürlich auch viele Leute sehr stark motiviert, was zu machen. Boah, guck mal, dieser illustrative Look, das möchte ich können, los auf Photoshop und ran da. Oder meine Güte, ich kann studioartiges Licht draußen haben, nur mit diesen kleinen Aufsteckblitzen. Wahnsinn, das muss ich machen. Und das ist eigentlich vor, ich sag mal so 3, 4 Jahren etwas ins Stottern gekommen. Das letzte Thema, was da noch so verkauft wurde, war das Filmen mit der Spiegelreflexkamera. Aber das ist, glaube ich, nicht so im Massenmarkt angekommen, weil Filmen halt doch nochmal eine ganz andere Welt ist. Und damit fehlt technikseitig so ein kleiner Impuls, der die Leute wieder hinter die Kameras bringt.
Gut, aber wenn wir alles an Equipment haben und da nichts mehr brauchen und die Themen alle durch sind, was machen wir denn dann am besten, um uns motiviert und frisch zu halten?
Ja, also ich glaube, jetzt ist die Stunde der Leute gekommen, die es mit der Fotografie wirklich ernst meinen. Ich glaube, das Tal der Tränen für die Fotografie, für den Markt der Fotografie ist noch nicht ganz durch, weil es brechen doch viele Leute weg, die eigentlich an der Technik interessiert waren. Ja, die gesagt haben, oh, ich möchte auch sowas machen. Eine Zeit lang war es unheimlich cool. Da haben auch sehr viele ganz, ganz junge Leute gesagt, boah, schöne Mädels fotografieren und mit Aufsteckblitzen und blablabla. Das hat unheimlich große Mengen an Leuten in den Markt gedrückt. Die haben Equipment gekauft, die haben Workshops gemacht und so weiter. Die sind aber auch im Zweifelsfall wieder weg. Die haben jetzt ein geiles Handy oder eine PlayStation 4 oder ich weiß nicht was und sind beim nächsten Technikthema. Jetzt ist die Stunde eigentlich Fotografen geschlagen, meiner Meinung nach, die sich an Fotografie nicht nur wegen der Technik interessieren, sondern die ein tiefes Interesse daran haben. Und ja, was machen die jetzt in der Fotografie? Das ist das Thema. Ich glaube, die werden ganz klassische Dinge tun. Das, was Fotografie schon in den letzten 100 Jahren gemacht hat. Es wird eine Rückbesinnung geben. Überleg mal, ich weiß nicht, ob du es beobachtet hast, wie viele Leute wieder schwarz-weiß fotografieren, wie viele Leute zum Beispiel in ihre Fotos Korn reinrendern, um diesen Look zu bekommen, den man vorher verteufelt hat, ja, Korn und Rauschen. Jetzt schlägt eigentlich die Stunde der klassischen Fotografie wieder. Das wäre so meine Kernthese. Und wenn man sich etwas raussuchen möchte, sich seine Motivation suchen will, dann kann man ganz einfach mal ein bisschen rückwärts gucken und sagen, was sind denn die großen Säulen, die großen Werte in der Fotografie, die vielleicht in den letzten Jahren durch den ganzen Technikrausch etwas unter die Räder gekommen sind?
Also ich habe an diesem Wochenende jetzt sehr viele Videos mir über Collodion Wetplate-Fotografie angeguckt, wo also wirklich Enthusiasten Stunden damit verbringen, genau ein Bild zu machen in einer Technik, wie sie im 19. Jahrhundert sozusagen in der Gründerzeit der Fotografie schon bereits vorhanden war. Und die Ergebnisse sind total fantastisch, die da erzielen. Also es gibt auch einen natürlichen total eigenartigen Look, diese Wetplate-Kolonien-Geschichte. Aber ich nehme halt auch, was du sagtest, klassische Schwarz-Weiß-Fotografie, so einen Trend zu den zu den Werten, wie sie früher einmal waren. Ne? Und wenn man da natürlich den Bogen aufspannt von Wetplate Collodion bis zu iPhone-Fotografie, dann ist da natürlich eine ganze Masse an Themen drin. Du hattest mal von seriellem Arbeiten gesprochen. Was meinst du da genau mit?
Also eine weitere Möglichkeit, in der eigenen Fotografie weiterzukommen, besteht meiner Meinung nach sicherlich im klassischen Arbeiten, so wie auch wie Künstler das machen. Wir sind viel zu stark durch Facebook und durch diese Techniken der letzten Jahre darauf geeicht worden, ein Bild zu machen, was rockt, ja. Bei Facebook, wenn du ein Bild postest, was richtig gut ist, dann kriegst du lauter Likes. Überleg mal, was passiert, wenn du 3-4 Bilder en bloc postest. Das erste wird vielleicht noch gesehen, viele weitere guckt sich kaum noch jemand an. Da geht der Weg zum richtig guten Foto über das serielle Arbeiten. Also, dass du nicht ein Einzelfoto versuchst zu machen, vielleicht ein Foto, ein HDR-Foto oder ein doll geblitztes Foto, wo die Technik vorne steht, sondern dass man sich ein Thema sucht, dass man sagt, ich will etwas zeigen, und zwar nicht in einem einzelnen Bild, sondern in einer Serie. Und dieses serielle Arbeiten hat unheimlich viele Vorteile. Du setzt dich mehrfach mit dem gleichen Motiv auseinander. Du gehst zurück zu dem Motiv, guckst es dir nochmal an. Du wirst von einem Mal, dass du es fotografierst, zum nächsten Mal besser, weil du hast dir das erste angesehen und gesagt, ja, das war gut, aber ich möchte hier noch einen drauflegen. Und du fängst auch an, Geschichten zu erzählen. Wenn jemand ein einzelnes Foto gemacht hat, dann sagt man, okay, was ist denn da drin? Guckt sich das Bild an. Wenn du aber jemandem zwei Fotos zusammen zeigst, die offensichtlich einen Bezug zueinander haben, dann fangen die Leute an, sich zu fragen, was haben diese beiden Bilder denn gemeinsam? Was ist der Bezug? Und in dem Moment sind sie dir als Fotograf auf der Spur und fragen sich, was will der mir denn zeigen damit, dass du zweimal das Gleiche fotografiert oder dreimal oder viermal oder fünfmal? Und dann entstehen ganz tolle Sachen. Ich meine, ich sage mal so das klassische Beispiel, ohne jetzt despektierlich zu sein, aber natürlich eines der beliebten Fotomotive ist, ich mache ein schönes Bild von einer schönen Frau. Ja, kennen wir alle. Ist auch ein super Gefühl, wenn du ein ganz tolles Model fotografiert hast und bam, guckst das Foto an und das ist dann so, oh, super. Aber was sagt mir das Foto denn? Es zeigt mir ein schönes Bild von einer schönen Frau. Punkt. Da ist nicht drin. Aber überleg mal, was passiert, wenn du die gleiche Frau jedes Jahr am 1. Januar fotografierst und stellst drei Fotos nebeneinander davon. Plötzlich erzählst du was. Wie sah die Frau vor 3 Jahren aus, wie vor 2 und wie in diesem Jahr? Und was ist passiert zwischendurch? Und warum fotografierst du eigentlich diese Frau dreimal hintereinander jedes Jahr? Da geht ein ganzer Kosmos auf von Bedeutung und auch von Faszination irgendwann. Und ich denke, dass, ich meine, in seriell zu arbeiten ist nichts Neues, aber es ist ein bisschen unter die Räder gekommen. Und das ist zum Beispiel ein Feld, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, wo du ganz, ganz tolle Sachen machen kannst. Wo du Technik hinter dir lässt.
Also in dem Zusammenhang Werbung in eigener Sache in Fotopodcast 130 ist das Interview mit Harald Mante, der wohl als Meister der Serie und der Sequenz gelten mag. Wer das nochmal nachhören möchte, Harald Mante erklärt das auch noch total gut, was der Unterschied zwischen seriellem Arbeiten und sequenziellem Arbeiten ist und so weiter. Habe ich auch schon gemacht. Also ist total toll, wenn man irgendwie sich darauf einlässt, ich sag mal, mit Aufklebern beklebte Verkehrsschilder zu sammeln. Wenn man dann mal irgendwann 20 Stück zusammen hat, dann kann man die plötzlich anordnen. Dann erzählt die Serie dieser beklebten Verkehrsschilder eine ganz andere Geschichte als das Einzelbild, ein Verkehrsschild mit einem Aufkleber drauf. Ne?
Im Übrigen hilft es dir auch als Fotograf, dich zu vermarkten. Weil du bist plötzlich nicht der Fotograf, der immer mal so ein tolles Bild postet, sondern du wirst der Fotograf, der Verkehrsschilder mit Zettel drauf fotografiert. Das ist zwar eine Schublade, das mag erstmal ein bisschen unbequem sein, weil man ja noch so 25 andere Sachen machen möchte, aber wenn du überlegst, was wir heute für eine Bilderflut haben und was da so auch an sehr, sehr guten Fotografen unterwegs ist, dann kannst du nur noch da herausstechen, wenn du etwas machst, wofür du wiedererkannt wirst. Und du wirst nicht wiedererkannt dafür, dass du einmal ein tolles, perfektes, kornfreies Bild vom Bryce Canyon gemacht hast und dann eins von einer schönen Frau und dann eins mit HDR. Damit, im Zweifelsfall gibt es immer jemanden, der dieses Motiv besser fotografiert hat als du. Wenn du aber ein Thema hast, was die Leute wiedererkennen, dann bist du eben der Straßenschilder mit Zettel drauf, Fotograf. Und in dem Moment, wo man ein Bild von dir sieht, weiß man sofort, au, da gibt es noch mehr. Und damit hast du ein Branding, mit dem du eben aus der Masse rausstichst.
Gut, eine Variante, serielles Arbeiten. Die Präsentation, da hattest du gerade bereits angesprochen, dass man eventuell auf Facebook oder auf Google Plus oder auf Twitter oder sonst wo, wo man sich da auch immer präsentiert, wo man sein Umfeld in den sozialen Medien hat. Und das wird wahrgenommen, das wird eventuell kurzfristig wahrgenommen, aber am langen Ende bringt es einem nichts, dort seine Bilder zu zeigen. Also wir haben uns relativ lange, haben wir uns über gedruckte Bilder unterhalten und wie man hier gerade hinter mir sehen kann, die Leute, die das Bild haben, ich habe hinter mir ja eine Fotowand, wo ich immer so die Sachen, die ich gerade in der Bearbeitung habe, irgendwie aufhänge, ist natürlich ein total weites Gebiet, ist das gedruckte Bild. Wie handhabst du das denn mit der Ausgabe von Bildern? Hast du irgendwelche Vorlieben? Wie machst du das?
Ganz kurz eine Sache, noch einhalten, du hast gesagt, dass das Posten bei Facebook bringt nichts. Das würde ich so nicht sagen. Es ist natürlich ein super Medium, um viele Leute auf dem Laufenden zu halten, darüber, was du gerade machst und sie auch immer wieder an dich zu interessieren. Es ist gar nicht so leicht, ein Foto, wenn wir gleich über Print sprechen, 144 Leuten zu zeigen innerhalb von einer Stunde, wenn du ein gutes Foto bei Facebook gepostet hast. Aber es ist eben auch so vergänglich, ne? Ich habe bei FototV schon Anfang letzten Jahres so die Devise ausgerufen. Ich habe da so eine Art Neujahrsansprache gemacht, wo ich meine Gedanken zum Thema mal auseinandergelegt habe. Und ich habe einfach gesagt, dass das gedruckte Foto ist eine Chance für uns Fotografen, wieder einen Unterschied zu machen. Und dementsprechend haben wir zum Beispiel letztes Jahr ein Live-Set Fine Art Printing aufgesetzt. Das waren 2,5, 3 Stunden nur ums Drucken von Bildern. In dem Fall mit Inkjet. Aber es kommt gar nicht so sehr darauf an, wie man es druckt. Ich finde es viel wichtiger. Fotos waren über 100 Jahre an Papier gebunden. Und das ist eine gelernte Form. Und das ist ein bisschen unter die Räder gekommen. Natürlich machen wir ab und zu mal ein Fotobuch oder wir drucken, lassen einmal beim was weiß ich, Saal digital ein Foto für die Wand abziehen. Aber ich glaube, ein Foto, was auf Papier ist, damit kannst du noch wirklich einen Unterschied machen. Du kannst einen Unterschied machen darin, wie du damit arbeitest. Wenn ich hinter dir an deine Wand gucke, das ist doch eine sensationelle Möglichkeit, sich seine Fotos nochmal mit ein bisschen Abstand anzugucken, ein bisschen näher, ein bisschen weiter. Man kann da drauf was schreiben, man kann ein Post-it drauf machen, man kann die umgruppieren. Und der ganz große Unterschied zwischen einem Foto, das digital ist und was auf Papier ist, in dem Moment, wo es ein Papierfoto ist, wird es ein Objekt. Es bekommt eine physische Realität. Das Bild von dir auf dem Monitor vor mir sind Pixel und das ist nachher weg, wenn wir den Podcast ausmachen. Aber wenn ich dich persönlich treffe oder wenn ich ein Foto von dir habe, dann kann ich das anfassen. Ich kann, wie gesagt, näher ran, weiter weg. Ich kann das Papier spüren. Ich habe früher viel in der Dunkelkammer gearbeitet. Ich kann sogar Fotos riechen. Ja, je nachdem, wie es getont war, wie es bearbeitet war, hat ein Foto für mich immer auch einen eigenen Geruch gehabt. Das ist alles weg. Und wir können das nutzen, glaube ich, um wieder einen großen Unterschied in der Fotografie zu machen. Stell dir mal vor, wenn du das besagte Shooting mit einem schönen Mädchen hast. Normalerweise ziehen die hinterher ab und sagen, ja, vergiss nur nicht, mir die bearbeiteten Bilder zu schicken. Und dann kommen die irgendwie ein paar Monate später. Aber wie geil ist das, wenn du eine Fotosession mit jemandem machst und noch in der Session, wie früher, Krack, Pola, und derjenige nimmt einen Abzug mit nach Hause. Ich habe sowas gehabt. Hast du mal von Instax gehört? Das ist so kleine Drucker, die es jetzt von Fuji gibt, im Prinzip ein Polaroid-Verfahren. Und ich war in Indien und habe fotografiert und mache immer Fotos für so einen Kalender von Kindern. Habe Bilder von denen gemacht und habe denen sofort auf dem Instax-Drucker dieses kleine Foto ausgedruckt. Die sind halb ausgerastet, ja. Die kennen mittlerweile Touristen, die ihnen das irgendwie auf dem digitalen Rückteil ihrer Kamera zeigen.
Zeigen.
Aber dass ihnen jemand ein Papierchen gibt, was sie mit nach Hause nehmen und was dann den Eltern gezeigt wurde oder was an die Wand kommen kann, das war Wahnsinn für die. Gedruckte Papierfotos nur in Zeitungen. Also die wenigsten haben die Möglichkeiten, sich die da ausbelichten zu lassen. Und auch hier bei uns, wenn du heute jemandem einen Print schenkst, nehmen die es entgegen, fast ehrfurchtsvoll und sagen, oh, das ist ja doll, vielleicht sogar noch einen Rahmen drum. Das ist was ganz anderes, als wenn du sagst, ich schicke dir einen Dropbox-Link mit 50 Bildern drin. Und das können wir, glaube ich, als Fotografen nutzen, um wieder einen Unterschied zu machen. Erst wenn ein Foto gedruckt ist und wenn es im Rahmen ist und wenn es an der Wand hängt, dann hat es irgendwie den ganzen Zyklus durchlaufen. Und ich meine, wenn man das so auf der Festplatte verrotten lässt, fehlt doch hinten dran irgendwie was.
Also es ist natürlich eine Art der Präsentation, Bilder in einen Rahmen mit einem Passepartout und das Ganze als feine Art Print sozusagen abzuheften. Bei mir ist halt hier bei dieser Geschichte sind noch ein paar andere Sachen, die da immer zukommen. Und da ist genau dieses in die Hand nehmen und damit arbeiten zu können, ist total wichtig für mich. Und zwar die Belichtung oder Nachbearbeitungshinweise, die ich mir eventuell selber gebe, die versuche ich hier irgendwie dadurch zu gewinnen, dass ich mir die Bilder eben länger angucke. Und es gibt ein paar Sachen, die kommen aus dem Drucker raus, da finde ich die ganz toll und eine Woche später finde ich die total furchtbar. Und ich habe diese Wand mit Absicht dahin gehängt, damit ich halt da immer, wenn ich dieses Zimmer betrete, dann auch sofort da drauf gucken muss. Und ja, kommen dann eben zu einer Entscheidung, dieses Foto ist gut, dieses Foto ist besser, hier kann man noch was machen. Und insbesondere bei irgendwelchen Vergleichen, also dass man zwei, drei Sachen nebeneinander halten kann. Ich habe seit einem Jahr auch wieder eine Dunkelkammer. Deshalb weiß ich, was du meinst, mit dem man kann das auch riechen. Also es ist ja nochmal, wenn man da wirklich chemische Prozesse dann anbringt, eine ganz andere Sache, dass man da irgendwie ja einfach nochmal einen anderen Bezug zu bekommt, ne? Und so ein fertiges Baryt-Papier mit all seinen Wellen, wie es dann aus der Trockenpresse oder so rauskommt, das ist dann auch noch mal was anderes.
Jeden Fall.
Also
Also,
auch so von der Qualität her. Also das, was man drucken kann, das ist irgendwie noch mal vom Aussehen her, ich kann es gar nicht beschreiben. Also so ein abgezogenes Baryt-Papier aus der Dunkelkammer, da sind tausende von Tonwerten drin. Hier mit meinem Drucker ist mit Sicherheit nicht die beste Qualität oder auch im Vergleich zu einem Bildschirm. Das ist nochmal was anderes. Also es ist einfach besser.
Ich glaube, es gibt eine Sache, wo man aufpassen muss. Man sollte natürlich nicht sagen, Dunkelkammer gleich neuer Trend gleich super Foto, weil dann wäre es genau wieder nur auf der Technikschiene eingefroren, dann wäre es der nächste Gag, ja? Oder Instax ist der nächste Gag, oder? Also die Hoffnung, dass uns irgendwie die Technik da, dass das nächste dolle Bild zuspielt, auf die Falle sollte man einfach irgendwann nicht mehr reinfallen als versierter Fotograf, sondern sagen, ich nutze die Technik für etwas. Und ich höre das ja bei dir, dass du das tust. Nämlich, dass du zum Beispiel sagst, in dem Moment, wo ich es geprintet habe, kann ich es an die Wand hängen. Ich kann mich länger damit auseinandersetzen. Ich kann die Dinger rearrangieren. Oder ich kann mich in der Dunkelkammer mit einem Bild auch mal eine Stunde oder zwei rumschlagen. Aber ich habe mir deswegen, weil es so lange dauert, auch mal wirklich die Gedanken gemacht, mit welchem ich das tun möchte. Also weiteres riesengroßes Feld, was, glaube ich, immer wichtiger wird, ist die Fähigkeit, in all den vielen Bildern, die wir produzieren, auswählen zu können. Editieren oder kuratieren von Bildern, das klingt so hochtrabend, aber ich weiß nicht, ich mache gerne so eine Parallele auf. Die heutigen Stars in der Musik, zumindest so in der elektronischen Musik, sind eigentlich überhaupt nicht mehr die Künstler. Von denen hörst du teilweise, weißt du nicht mal, wer es ist. Die ganz großen Superstars sind doch die DJs, die aus der Menge von Material, was da draußen ist, den richtigen Mix zusammenstellen, die Perlen rausdestillieren aus dem ganzen Wust von Zeug, was da draußen ist, und das in einen sinnvollen Zusammenhang bringen. Und im Prinzip ist das Gleiche in der Fotografie. Heute weißt du, die und die Fotoausstellung ist von dem und dem kuratiert worden. Das sind teilweise Helden, ja, weil sie es schaffen, aus Millionen von Bildern, die draußen sind, rauszudestillieren, welches sind die interessanten, wo ist der Trend und wie kann ich sie so zusammenstellen, dass es etwas Sinnvolles ergibt. Ich fahre mal nach Arles zum Fotofestival in Südfrankreich. Und da gibt es Kuratoren, die destillieren aus Bildern, die sie im Internet finden, welche heraus und machen daraus Ausstellungen. Das sind Fotos, die sind überhaupt nicht, das sind teilweise Fotos von Webcams. Ja, da ist nicht mal ein Fotograf dahinter gewesen. Und wenn du dann diese Ausstellungen siehst, klappt dir die Kinnlade runter, weil die haben Perlen gefunden da drin. Aus Millionen und Milliarden von Webcam-Fotos. Ich meine, die haben keine Milliarden von Fotos angesehen, aber sie haben halt den Sucher, den Trüffelschweinnase. Und wenn die dann 10 Webcam-Bilder nebeneinander hängen, mit einem sinnvollen Bezug, dann sagst du so, Wahnsinn. Ja? Und das kann man auch übertragen auf uns als Fotografen, dass man einfach es schafft, aus den Tausenden von Fotos, die man generiert, einige wenige rauszusuchen und die in einen sinnvollen Kontext zu stellen. Und dann sind wir beim Thema Ausstellen an der Wand oder vielleicht auch mal ein Buch zu erstellen. Ganz, ganz wichtiges Thema, glaube ich, dass man es schafft, mal zu zeigen, wenn man denn seriell arbeitet oder wenn man viel arbeitet, eine Zusammenstellung zu machen, die sinnvoll ist und die dem Zuschauer, und das haben wir ja eben schon mal gesagt, etwas mehr erzählt als das einzelne Bild. Es macht keinen Sinn, ein Fotobuch meine 50 besten Fotos zu machen, wo der Bryce Canyon neben dem Mädel, neben dem HDR-Foto, neben dem Autofoto ist, weil das will kein Mensch sehen. Das sind einfach nur 50 gute Fotos, von denen es aber im Internet ein paar Millionen gibt. Wichtig ist, dass du ein Buch machst. Meine, was weiß ich, Tanja, mein Lieblingsmodell, im Verlauf der letzten 10 Jahre.
Ja, da kommt aber natürlich dann irgendwie die Schwierigkeit, die sich dann ergeben wird, ist, dass da so eine Zeitkomponente oder eine Zeitschiene mit ins Boot kommt, ne? Dass es also nicht nur reicht, irgendwie zwei, drei Bilder hintereinander zu machen oder zwei, drei Sessions, sondern wenn ich ein ganzes Buch machen möchte, dann muss das natürlich konstant immer wiederholen und eine relativ hohe Frequenz dann auch haben, damit ich überhaupt die Möglichkeit habe, aus den Bildern dann auszusortieren. Also ich
Ja,
denke mal,
keiner der
dass man.
guten Fotografen da draußen produziert ein Buch pro Woche, sondern das, was du als Bücher siehst, ist das Destillat aus Jahren von Arbeit. Aber dann hast du wenigstens ein Buch, was du Leuten zeigst und die sagen, wow, du bist der Straßenschilder mit Zettel drauf, Fotograf, und du hast dir jahrelang die Mühe gemacht, dieses Motiv zu suchen, und dann hast du noch ein ganzes Buch daraus gemacht und dann bist du was. Ich meine, guck doch mal die fotografische Bilanz an von uns normalen Fotografen. Wir haben zwar Fotoreisen gemacht, wir haben Studio-Shootings gemacht, und was ist davon da? Ein paar Posts bei Facebook und einige Megabyte oder Terabyte auf der Festplatte. Aber wenn du mal ganz kritisch oder wenn man mal ganz kritisch mit sich selber ist, dann haben wir nichts Bleibendes, nichts vorzuweisen, außer einer Menge Pixel auf Festplatten. Aber wenn du es denn dann schaffst und sagst, ich hab mich gequält, das muss man auch mal sagen, das ist ja nicht immer nur Spaß, ich habe mich gequält, 10 Jahre lang immer wieder an die gleiche Stelle zu gehen oder immer wieder Straßenschilder mit Zettelchen drauf zu suchen, dann hast du dir eine Mühe gemacht, die man auch sieht. Und dann fragen sie dich die Leute, wow, was hat dich denn so begeistert, dass du das 10 Jahre lang gemacht hast? Die nehmen sich plötzlich Zeit, deine Bilder anzugucken. Die lesen zwischen den Bildern und sagen, meine Güte, 10 Jahre lang Tanja von hier bis da. Jetzt kann ich plötzlich das Leben einer Person nachverfolgen und ihre Beziehung zum Fotografen und wie die sich entwickelt hat und wie sich 10 Jahre in ihrem Gesicht widerspiegeln. Und plötzlich wird das faszinierend und hast etwas in den Händen, wofür du auch wahrgenommen wirst und verdient Respekt bekommst, statt zu sagen, ja, ich habe vielleicht 100 sehr gute Fotos gemacht, wo die Leute sagen, ja gut, das ist natürlich toll, sind alles tolle Bilder, aber davon gibt es 100 Millionen im Internet. Es gibt noch Millionen anderer Leute, die auch 100 gute Fotos gemacht haben.
Aber würdest du sagen, dass das für jemanden, der beispielsweise jetzt nicht Fotomodell Tanja hat, sondern der über 10 Jahre, weiß ich nicht, von seinem Sohn die Kindheit dokumentiert, das ist doch im Prinzip genauso eine tolle Leistung. Und der sollte sich natürlich auch dran setzen, irgendwie meiner Meinung nach, anzufangen, so ein Buch zu erstellen oder irgendwie die Bilder in Relationen zu setzen, ne?
Auf jeden Fall. Es gibt aber einen großen Unterschied. Hat er 10 Jahre lang fotografiert, weil er gesagt hat, ich möchte nach 10 Jahren ein Buch daraus machen, oder hat er 10 Jahre lang hat seinen Sohn geknipst? Das eine, das Letztere ist ein Familienalbum. Das interessiert wieder keinen, weil alle Eltern haben ihre Kinder 10 oder 20 Jahre lang fotografiert. Oder hat jemand gesagt, ich setze mir Handfesseln an. Ich will den immer am 1. Januar immer in einem weißen T-Shirt, immer vor einer weißen Wand fotografieren. Dann hat man sich Mühe gegeben, und dann ist da auch ein Leitfaden drin, der es schafft, den Betrachter nachher zu fesseln. Wenn ich hier das Fotobuch meiner Eltern gebe, wo sie 10 Jahre meiner Kindheit drin haben, dann wirst du so flupp, flupp die ersten paar Seiten drüber gehen und sagen, okay, ja, danke, Marc.
Naja, wobei dann natürlich auch schon wieder so ein paar zeitgeschichtliche Dokumente irgendwie dabei sind, die dann auf jeden Fall natürlich auch die Aufmerksamkeit erregen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich da drauf gekommen bin, aber ich habe vorige Woche noch gedacht, in den 80ern, und da habe ich kein einziges Bild von, da gab es mal so eine Zeit, da liefen plötzlich alle mit diesen Moonboots rum. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Jeder hatte Moonboots an, diese mega aufgeblasenen Kunststoffschuhe irgendwie. Und das sollte dann irgendwie was besonders Tolles gegen Schnee sein. Durch die ganze Watte haben die aber das Wasser angezogen, wie sonst was. Man hatte also nicht nur nasse Füße, man hatte eigentlich nasse Waden und nasse Knie auch noch, je nachdem, wie hoch die Dinger waren. Und ich habe letztens mal gesucht, ich habe kein einziges Bild, wo irgendjemand mit Moonboots drauf ist. Und das wird es definitiv nie mehr geben.
Aber
Ärgere ich mich
stell
jetzt
dir
schon.
mal vor, also Moonboots ist ein tolles Thema. Du könntest ins Internet gehen und Moonboots googeln, und dann machst du ein Buch mit lauter Bildern, die du gar nicht selber fotografiert hast, und nennst das The Century of Moonboots oder The Moonboot Decade. Und du wirst wahrscheinlich Preziosen finden von Leuten, die irre aussehen mit bescheuerten Moonboots. Und wenn du dann 100 Bilder von Leuten mit Moonboots nebeneinander stellst, da kann ich darin lesen, da kann ich sagen, okay, dann bekommt das eine Substanz. Ein einzelnes Foto von jemandem mit Moonboots ist halt ein Gag. Aber wenn du 100 nebeneinander stellst, dann erschließt sich daraus was. Dann kriegt man eine tiefere Einsicht. Es gibt übrigens noch ein Thema, immer noch die Frage, was fotografiert man? Weil du vorhin sagtest, wenn jemand seinen Sohn fotografiert hat. Ich bin der Meinung, du kannst als Fotograf, es gibt eine Sache, die dich immer unverwechselbar macht und die kein anderer machen kann. Und das ist niemals Technik, weil im Zweifelsfall hat jemand anderes auch das Objektiv, auch die Kamera, oder hat auch ein russisches Objektiv an eine 5D Mark adaptiert. Was niemand nachmachen kann, ist deine persönliche Sicht zu haben und dein persönliches Thema. Wenn du etwas fotografierst, was für dich wichtig ist und auf deine spezifische Art und Weise, dann kannst nur du das. Von wem habe ich das denn gerade gelesen? Irgendjemand, der mit Eggleston zusammen im Park saß und ein Foto, und die saßen irgendwo in Paris im Park. Und hat er zu dem gesagt, guck mal, da drüben ist so ein Mülleimer mit irgendwie, da hängt noch eine Plastiktüte raus, das wäre doch ein typisches Eggleston-Foto. Und dann hat der Eggleston gesagt, ja, stimmt, ist hingegangen, hat ein Foto gemacht. Und derjenige hat gesagt, naja, gut, dann mache ich das jetzt auch mal, dann habe ich auch mal ein Eggleston-Foto. Und er hat sich nachher sein Foto angesehen und das Eggleston-Foto in einer Ausstellung an der Wand und hat gesagt, ich habe es trotzdem nicht drauf gehabt. Das ist so ein bisschen die Magie. Die hatten die gleiche Kamera, die hatten den gleichen Film, ja. Und trotzdem war das eine war ein Eggleston-Foto und seins war eben nur sein persönliches. Ich glaube, man muss radikal persönlich sein. Mach das Ding von deinem Sohn. Oder fotografiere dein Straßenschild mit dem Sticker drauf. Oder fotografiere deine Katzen. Am Ende des Tages wird es dann auch eine Sache, die kein anderer so hat.
Gut. Ich überlege gerade. Wir haben, wenn, wenn Wie würdest du vorschlagen, sollte jemand vorgehen, der 50.000 Fotos hat, soll der sich ein Thema suchen oder soll der was Neues anfangen? Was meinst du?
Was heißt ein Thema suchen in den 50.000
Also
Fotos?
indem er seine 50.000 Bilder jetzt mal kuratiert und überlegt, habe ich da nicht irgendwie was in der Vergangenheit drin oder fängt man, wenn man diese Sendung gehört hat, ab heute ein neues Fotografenleben an, sucht sich ein neues Thema und nimmt irgendetwas, was man sich gerade ausgedacht hat und versucht, das weiter zu verfolgen.
Ich würde sagen, das Zweite. Also in dem Moment, wo du dir selber ein Thema gibst, und dir die Handschellen anlegst, dann produzierst du viel zielgerichteter. Natürlich kannst du in deiner Festplatte stöbern und sagen, ich suche meine Top 50 Fotos raus. Oder natürlich sollte man vielleicht auch mal zurückgehen und sagen, Mensch, ich habe diese tolle Fotoreise gemacht und mache jetzt mal ein Buch raus oder bring mal davon auch das eine oder andere Bild an die Wand, um es auch noch adäquat zu präsentieren. Aber solange man ohne ein Thema arbeitet, bleiben es eben auch Einzelergebnisse, die nachher maximal dazu taugen, zu sagen, meine 50 besten Fotos der letzten 10 Jahre. Wenn du dir aber heute vornimmst und sagst, ich lege mir die Fesseln Collodium-Nassplatte an und damit möchte ich nur noch Menschen mit Moonboots fotografieren, dann wirst du die nächsten 50 Bilder machen, und wenn du diese 50 Bilder hast, dann hast du was, was noch kein Mensch gemacht hat, nämlich Collodium-Nassplattenbilder von Leuten mit Moonboots. Und ich wette dir, diese 50 Bilder, wenn du sie in ein Fotobuch machst, werden viel mehr Erfolg haben als irgendwelche 2000 Fotos, die du aus deiner Festplatte destillierst, weil die Leute sehen, du hattest ein Anliegen, du hattest ein Thema, du hast es durchgezogen, du hast es in ein Fotobuch gebracht oder in eine Ausstellung, und damit bekommst du dann auch noch Attention. Und ich wollte was posten, auch guck mal hier, ich habe von vor 8 Jahren ein tolles Bild auf meiner Festplatte gefunden. Dann, okay, ja, vor 8 Jahren, super.
Klar, wenn es ein Bild ist, dann ist unter Umständen ein einzelnes Foto. Da haben wir dann wieder irgendwie nichts, was dann eine Geschichte erzählen kann, ne?
Also ich meine, ich unterstelle jetzt dir mal, dass du in den letzten 10 Jahren auch schon thematisch gearbeitet hast oder Dinge dich interessiert haben, die es wert sind, nochmal auf deiner Festplatte gesucht zu werden. Und das hat ja auch Folgendes. Man macht diesen Riesenaufstand, um ganz tolle Motive zu fotografieren. Man legt sie auf die Festplatte und denkt sich, boah, jetzt mache ich dann demnächst was draus. Und dann kommt die nächste Gelegenheit und du bist schon wieder irgendwo unterwegs und machst die nächsten paar Tausend. Also ganz, ganz ehrlich, ich tue jetzt hier den alten großen Anwalt der Kunst und des seriellen Fotografierens. Ich habe auch Datenschrott auf meiner Festplatte. Und nicht immer nur Schrott. Ich habe super Fotoreisen gemacht, die alle noch nicht zu Ende bearbeitet und in ein Buch gebracht sind. Also ich habe immer so die Überlegung, dass wenn ich mal in die Rente gehe, dass ich dann alle meine Fotoreisen aufarbeite.
Ja.
Aber nein, da sind Sachen, die sind es wert, gar keine Frage. Aber wenn du sagst, ich möchte jetzt weiterkommen, dann wirst du kommst nicht weiter, indem du durch dein Archiv gehst. Du kommst weiter dadurch, dass du dir was vornimmst und nach vorne rausgehst mit einem Thema und mit Handschellen.
Also, wenn ich in meine alten Bilder gucke, mit so einer Vorgabe oder mit irgendeiner Idee, dann lerne ich am meisten daraus, dass warum meine alten Bilder eben nicht zu dem Thema taugen oder warum da eben irgendwie immer noch was ist und dann versuche ich das in der Zukunft halt besser zu machen, ne? Das ist dann eben, dass man sehen kann, okay, vor 4 Jahren habe ich das einfach noch nicht drauf gehabt oder habe da mir keine Gedanken zu gemacht. Was passiert, wenn ich die Kamera so halte oder so halte oder so halte oder was ist im Hintergrund noch alles zu beachten und wäre ich doch mal einen halben Meter weiter nach rechts gegangen, dann hätte ich irgendwie einen schönen symmetrischen Rahmen im Hintergrund gehabt oder solche Geschichten, ne? Das ist natürlich irgendwie auf jeden Fall immer gut, wenn man dann durch seine alten Bilder durchgeht, nochmal mit ein bisschen mehr fotografischem Sachverstand, so wie ich es mal nennen, dafür auf jeden Fall. Aber ich würde das auch unterschreiben, dass man da eher irgendwie schlechte Karten hat, dann in seinen alten Bildern sowas zusammenzusuchen, dass man da irgendwie toll was bekommt. Es sei denn, man hat immer irgendeine Serie gehabt. Also mein Paradebeispiel dafür ist, ich war mal bei einer Dia-Show von einem Eisenbahner-Fotoclub. Ich auch schon 25 Jahre her. Und derjenige, der dann an dem Tag die Dia-Show gemacht hatte, der hatte dann Bilder von einem Sylt-Urlaub, die er da präsentiert hat. Und ganz zum Schluss waren dann zwei Verkehrsschilder, die er gegen den blauen Himmel mit Wolken im Hintergrund fotografiert hat. Und dann sagte er, das mache ich schon seit 20 Jahren, dass ich immer wieder Verkehrsschilder gegen den Himmel fotografiere und irgendwann stelle ich die nochmal zusammen. Also wenn man sowas natürlich gemacht hat, dann macht es schon Sinn, dann auch nochmal durch seine alten Fotos sozusagen durchzusuchen und die dann wirklich rauszusuchen. Ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, da sollte man sich irgendwie ein Thema überlegen und dann am besten zwei, drei Stück. Ich glaube, der Harald Mante meinte, er würde so parallel irgendwie so 190 bis 200 Serien sammeln, in dem Sinne, dass er immer wieder guckt, wo finde ich so etwas und dann sich total darüber freut. Wenn er denn dann irgendwo wieder mal so ein Foto gesehen hat oder ein neues für die Serie dann auch gefunden hat, um dann irgendwie die Geschichte weiter zu erzählen oder ein Bild aus einer Serie gegen ein besseres, neueres austauschen zu können.
Also dein eigenes Archiv, es hat sicherlich eine ganz tolle Möglichkeit. Du kannst, wenn du selber mal da rein zurückgehst, wirst du jede Menge Themen für Serien finden. Du hast vielleicht auch mal Sachen angefangen oder du merkst plötzlich, Mensch, ich fotografiere immer das Schild gegen den blauen Himmel. Und dann hast du eine Idee, wow, das hat das Bescheid, mich zu beschäftigen. Und jetzt mache ich das aber mal bewusst. Oder du guckst dir Bilder an, wo du sagst, ah, Mensch, das gefällt mir jetzt super, aber das hätte noch ein bisschen, hätte noch ein bisschen besser gehen können. Dann kannst du ja losziehen und das Gleiche nochmal machen und besser. Oder du findest 5 Fotos, wo du sagst, Mensch, da ist mir was gelungen und die passen auch irgendwie zusammen und du ziehst den roten Faden dadurch und suchst dir die nächsten 5 und vollendest eine Serie. Also ich will jetzt nicht sagen, alles, was wir mal in der Vergangenheit gemacht haben, ist per se Mist. Darin steckt ja eigentlich auch ganz unbewusst alles von dir selber, von dem ich eben sagte, dass du damit den großen Unterschied machen kannst. Wenn man es schafft, ein bisschen Abstand zu seinem eigenen Werk, sage ich jetzt mal, zu gewinnen, und es etwas neutral dir ansiehst, dann wirst du schon Dinge darin finden, die dich offensichtlich fasziniert haben. Oder du vielleicht gehst du auch mit deinem Portfolio mal zu jemandem und sagst, guck mal rein. Ich weiß nicht, ob du unsere Sendung mit Oliver Rausch gesehen hast. Der ist brillant. Der guckt sich eine Serie an und sagt, ah, was sind denn die hinterliegenden Themen da drin? Und was ist denn deine spezifische Art und Weise zu fotografieren? Und nachher schreibst du dir das auf einen Zettel und kannst mit dem Ding eigentlich losgehen und weißt schon, was du machen musst. Es schlummert eigentlich schon ja sowieso in uns drin, was wir können, was uns interessiert und was uns passioniert und antreibt. Wenn man das erstmal entdeckt hat, dann hast du auch einen roten Faden, an dem du dich entlang durch die Welt ziehen und fräsen kannst und mit dem du dann weißt, welche Bilder du machen musst. Und dann kannst du plötzlich auch links und rechts lauter Motive liegen lassen. Ja, wir fotografieren ja heute durchs Handy in der Tasche, haben wir ja den Reflex, alles, was uns irgendwie interessant erscheint, bläm, 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 abzufotografieren. Das führt ja nur dazu, dass die Festplatten voll werden. Gut wirst du dann, wenn du sagst, ich habe eine Mission, ich weiß, was ich brauche. Und wenn du den Filter erstmal hast oder diese Brille erstmal aufsitzen hast, dann arbeitest du auch viel zielgerichteter und viel besser. Weil du eben weißt, was du brauchst. Und nicht, weil du durch die Welt läufst und sagst, was ist denn schön, was lohnt sich denn, fotografiert zu werden?
Würdest du sagen, es ist ein totaler Vorteil, wenn man sich irgendwas aussucht, was man eh gern hat als Thema?
Auf jeden Fall. Klar. Was du gern hast oder was du hast oder was dich total kalt lässt. Also du brauchst im Prinzip ein Gefühl. Es muss irgendwas in dir eine Resonanz erzeugen. Und in dem Moment, wo da ein Gefühl dahinter ist, sei es ein positives oder ein negatives, dann hast du ja auch eine Energiequelle, die dich dazu bringt, zu fotografieren. Ich habe jetzt gerade gesagt, Sachen, die dich kalt lassen. Aber ich meinte jetzt also Sachen, die dich total kalt lassen. Also quasi ein Minusgefühl. Ja? Mhm. Wenn du sagst, das fällt mir kein Beispiel ein, hässliche Bauten der 60er Jahre. Da gehen wir total mit dabei. Wenn du etwas hast, wo du so eine Distanz zu haben kannst, dann kannst du auch losgehen und die mal sehr analytisch fotografieren. Also nochmal, was uns ja auch häufig fehlt oder was ich immer versuche in letzter Zeit in unseren Filmen stärker in den Vordergrund zu bringen, ist den Leuten eine Motivation zu geben. Dass man einfach dass man das Gefühl bekommt, boah, das möchte ich jetzt auch machen. Oder ich möchte auch losgehen und fotografieren. Das ist das, was was einfach teilweise fehlt. Wir sitzen alle vor dem Internet und gucken, ah, das sieht ja toll aus und ah, so macht er das. Und am Ende des Tages geht man selber viel zu wenig raus und fotografiert. Wenn ich jetzt mit Fotografen Filme mache über etwas, dann sage ich, versuche es auch bitte so zu präsentieren und den Leuten ein bisschen was von deiner Begeisterung mitzugeben, damit die Lust haben, rauszugehen und es auch zu tun.
Ja, ich habe noch eine Frage. Welches Format würdest du bei Bildern sagen, ist eine gute Geschichte? Da hatten wir nämlich auch drüber gesprochen. Also für mich ist ein Format, was mir Spaß macht bei einem gedruckten Bild, ist DIN A4. Ich weiß nicht warum, vielleicht bin ich zu sehr Ingenieur oder so. Das ist irgendwie eine Größe, wo ich sage, das verlässt irgendwie den zu kleinen Charakter und ist aber noch nicht so riesengroß, dass ich dann im Zweifelsfall an einer Wand da nur eins von anbringen kann, sodass ich dann auch wieder an meinen Wänden, wenn ich im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in irgendwelchen Fluren versuche, ein paar Bilder zusammenzustellen, dann habe ich eben noch die Möglichkeit, zwei, drei zu suchen, die irgendeinen Sinnzusammenhang haben. Gibt es da für dich auch irgendwelche oder hast du einen Tipp? Hinter dir an der Wand ist ein Riesenbild, was den kompletten Raum da einnimmt. Und auf der anderen Seite hattest du ja schon irgendwie darüber gesprochen, dass du mit diesen Fuji, wie hießen denn jetzt noch, Fuji Instax-Bildern was gemacht hast, ne?
Weißt du, warum dir DIN A4 so gut gefällt? DIN A4 ist genau die Größe, die, wenn du sie auf Armlänge hältst, du mit einem Blick erfassen kannst. Viele Leute wissen das nicht. Man hat ja das Gefühl, die Welt, man hätte ungefähr ein 180 Grad Sicht, ne? Hat man aber gar nicht. Natürlich weiß ich, dass wenn sich hier rechts oder links von mir was bewegt, dann kann ich merken, dass da was passiert. Aber ich kann zum Beispiel nicht sagen, habe ich jetzt hier fünf oder vier Finger oben, obwohl ich weiß, dass da eine Hand ist. Das Auge kann nur in einem Winkel von, ich glaube, 2 oder 3 Grad Dinge wirklich akut erfassen. Und diese 2, 3 Grad auf Armlänge ausgezogen ist eine DIN A4-Seite. Und das gibt dir eine unglaubliche Möglichkeit. Und zwar kannst du durch das Format deines Fotos die Leute physikalisch zwingen, sich mit dem Bild auf die eine oder andere Art und Weise auseinanderzusetzen. Wenn du ihnen ein Foto gibst, was so groß ist, dann werden die das nehmen und sie werden es auf 10 Zentimeter an sich heranziehen. Und dann entsteht eine ganz intime Sache, weil das ja ganz nah an die herankommt. Wenn du ein Format hast von 1 auf 3 Metern, um zu verstehen, was auf dem Bild drauf ist, wenn ich da auf Armlänge rangehe, verstehe ich nicht, was in dem Bild drin ist, weil du rechts und links überhaupt das Bild nicht mehr erkennst. Wenn du ein Bild von 1 mal 3 Metern machst, dann zwingst du die Leute, 3, 4, 5 Meter weit wegzugehen. Das ist eine Distanz, das ist eine Museumsdistanz. In Museen wollen die Kuratoren, dass du ehrfürchtig weit weg bist. Don't touch, ja. Es ist verboten, das Bild anzufassen. Und dementsprechend gehst du dann auch durch riesengroße Räume, bist weit weg davon und guckst von 3 Metern Entfernung darauf und sagst so, oh, großes Foto. Und das hat natürlich auch eine physische Präsenz, weil es so groß und ehrwürdig da an der Wand hängt. Mein persönlicher Favorit sind im Moment die ganz kleinen Formate, weil die musst du dir heranziehen. Die musst du anfassen, um sie nah an dich heranzuholen. Ich meine, du wirst sie kaum an der, na, auch gerahmt an der Wand können sie spannend sein, weil du dann plötzlich so nah rangehst und sagst, was ist denn da drauf? Oder du nimmst es in die Hand und ziehst es an dich heran. Und dann wird das eine ganz intime Veranstaltung, ein kleines Objekt, was ich ergreifen kann. Ich würde ja nie hinten an die Wand gehen und mein wahrscheinlich 20 Kilo wiegendes Foto in den Arm nehmen, um es mal von allen Seiten mir anzugucken. Und von daher, ich bin totaler Fan von kleinen Formaten wieder, weil die den Betrachter dazu zwingen, sie zu nehmen, an sich heranzuholen zum Angucken und auch damit irgendwie an sich heranzulassen. Statt irgendwie distant von der Wand Ehrfurcht einzuflößen.
Okay, haben wir noch irgendwas vergessen zu unserem kleinen Ausflug?
Rausgehen und fotografieren, bloß nicht vergessen. Ich meine, ich merke das ja, ich mache seit 10 Jahren Filme, die Leuten beibringen, wie man fotografiert. Und da steckt schon natürlich unheimlich viel Wissen drin. Aber man merkt halt auch, dass nicht jeder das, kann man ja auch nicht, rausgeht und es tatsächlich tut. Mhm. Du kannst einfach genug fotografieren. Und was jetzt in eigener Sache, aber lassen wir es von FotoTV abgekoppelt, vielleicht einfach nicht immer danach überlegen, welches Objektiv brauche ich noch, um das und was muss ich noch kaufen? Ich habe eine Beobachtung, in Deutschland sind die Leute sehr, sehr langsam dabei, in sich und in ihr eigenes Wissen zu investieren. Bei FotoTV, wir nehmen 6,95 im Monat dafür, dass du in 2000 Filmen Fotografen und Experten zugucken kannst, die dir wirklich die Essenz ihres Wissens vermitteln. Mal besser, mal schlechter. Ja, das ist nicht, vielleicht nicht alles so, wie man es unbedingt haben möchte. Aber ich habe Leute, die sagen so, oh, 6,95 und ne. Die gleichen Leute gehen für 6,95, waschen ihr Auto oder die kaufen sich für 69 Euro den Objektivdeckel für Original von Canon. Also ich übertreibe ein bisschen, aber ich weiß nicht, was so ein Objektivdeckel von Canon kostet, für ein großes Objektiv. Das ist ja Schweinesteuer, ne? Mhm. Aber irgendwie haben wir in Deutschland eher so dieses Ding, was Physisches haben zu wollen. Die Amerikaner sind ganz anders. Die Amerikaner sind seit Jahren gewöhnt, für Wissen, für gutes Wissen zu bezahlen. Die teuren, die besten Unis sind auch gleich sehr teuer. Und für die, wenn du siehst, ein Amerikaner, der für ein gutes Tutorial bezahlt ja auch mal 200 Euro, weil der sagt, oder 200 Dollar. Diese 200 Dollar machen mich nachher als Fotograf so viel besser, dass ich 2000 Dollar damit verdienen kann. Oder ich mache mich so viel besser, dass mein Bild gut geworden ist. Die investieren in sich selbst. Hm. Also, das sind ja Tutorials fest. Aber investieren in sich selber ist im Zweifelsfall die viel bessere Investition als noch 25 Objektive und noch 10 Objektivdeckel, weil die bringen dich kein Stück weiter per se. Du musst rausgehen und was machen und du musst, das ist eine Investition in dein eigenes fotografisches Können. Du musst Zeit investieren, 10 Jahre Tanja fotografieren, du musst Fotopodcasts hören, um neue interessante Gedanken zu haben. Das dauert dann halt eine Stunde. Ja, ist ja auch schon heute fast unzumutbar in Zeiten, wo im Internet die Sachen 3 Sekunden oder 15 Sekunden dauern dürfen. Man muss Zeit investieren. Manchmal vielleicht auch ein bisschen Geld, wenn es unbedingt nötig ist, aber eigentlich ist das seltener das riesengroße Ding. Und man muss in sich selber investieren, man muss rausgehen, man muss üben, man muss nochmal hingehen und wenn das Foto noch nicht gut ist, nochmal hingehen, seriell arbeiten. Und wenn du dann diese Zeit und diese Mühen investiert hast, dann steht hinten dran etwas, was zeitlos ist, was einen Unterschied macht und was nicht einfach nur ein nettes Foto von einem netten Mädel auf deiner Festplatte ist. Hm.
Okay, also wir werden auf jeden Fall in die Shownotes die Links zu euren hier angesprochenen Tutorials packen. Ich kann euch das auch mal empfehlen. Ich kann da jetzt im Prinzip überhaupt gar nichts mehr zu sagen, außer dass irgendwie man Fotografieren am besten vom Fotografieren lernt und da die Fehler macht. Und ich finde halt immer wieder auch total wichtig, dass man irgendwelche Tutorials hat, die einen selber dazu animieren, irgendwie rauszugehen, Kamera in die Hand zu nehmen, etwas auszuprobieren. Ne? Unabhängig davon, wie teuer das jetzt tatsächlich ist. Und 6,95 im Monat hört sich jetzt nicht irgendwie unbezahlbar an.
Ja, ich wollte jetzt nicht das Ganze auf so einer Foto-TV-Werbenote enden lassen.
Brauchst du überhaupt gar nicht. Hast du nicht nötig. Ich habe das nur noch mal erwähnt, weil ich kann es bei mir total nachvollziehen. Ja, ich kaufe mir auch lieber irgendwie 20 Objektive, bevor ich einmal irgendwo auf einen Workshop fahre. So vom Gefühl her.
Der Grund, warum Leute bei uns kündigen, wir erfassen das. Und ich glaube, 87% sagen, ich habe nicht genug Zeit. Mhm. Ja, ihr macht eine ganz tolle Sache, aber ich habe nicht genug Zeit, es zu gucken. Mhm. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Es geht gar nicht ums Geld. Es geht darum, wie viel sind wir bereit, rein zu investieren. Mhm. Unserer eigenen Zeit, unserer eigenen Mühe. Und Fotografie, das ist uns so lange von der Branche eingetrichtert worden. Wie wird eine Kamera verkauft? Indem man dir im Prinzip suggeriert, kauf nur diese Kamera und du wirst solche Bilder machen. Es ist immer der Shortcut zu denken, mit dem Objektiv kann ich ja dann auch so geile Bilder machen, deswegen muss ich es kaufen. Man erkauft sich im Prinzip so ein bisschen das Gefühl, als könnte man das jetzt auch und dann macht man es nachher nie. Ja, losgehen und machen ist wichtiger, als sich irgendwie das 25. Objektiv für die 25. fotografische Möglichkeit zu kaufen, die man dann nicht nutzt.
Okay, Marc, vielen Dank für deine Zeit.
Wir machen jetzt Schluss, damit die Leute Zeit haben, noch ein bisschen Zeit übrig haben, um fotografieren zu gehen, ne?
Ah, ich glaube, als Audio-Podcast haben wir natürlich den Vorteil, dass wir ganz häufig beim Bügeln, Spülen, Putzen, beim Autofahren, beim Einschlafen und so weiter gehört werden. Und ich hoffe, die ganze Folge war mal wieder interessant genug, dass da keiner eingeschlafen ist und dann jetzt erst wieder von unserer Musik sozusagen wachgerüttelt wird. Deshalb vielen Dank fürs Zuhören und bleibt uns gewogen.
Aufwachen.
Tschüss.
Tata.